Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Sabitzer, Baumgartner. Schön durchgesteckt, Sabitzer! 3-2! Österreich führt schon wieder!
Was ist da los, bitte?
Was ist da los? Fragen Sie auf Servus TV, nachdem Österreich die Fußballgroßmacht Niederlande mit 3-2 bezwungen hat. Hinter vorgehaltener Hand wurden die österreichischen Kicker bei der Euro 2024 ja schon öfter als Geheimtipp bezeichnet. Aber ein Gruppensieg in der Todesgruppe mit Frankreich und den Niederlanden, das lässt von Berlin bis Wien so ziemlich niemanden kalt. So haben die österreichischen Kicker nach dem Sieg im Teambus gefeiert. Jetzt steht Österreich also mal fix im Achtelfinale. Und alle fragen sich, wie viel geht da noch?
Also das ist schon österreichische Sportgeschichte. Ja. Das zeigt schon, dass da wirklich eine hervorragende Mentalität in der Mannschaft steckt, die auch wirklich daran glaubt, in Deutschland etwas Großes erreichen zu können.
Wir sprechen heute darüber, wie es das österreichische Nationalteam so weit geschafft hat. Und darüber, wer und was uns jetzt noch bevorsteht. Philipp Bauer, du leitest das Sportressort hier beim Standard, warst in den letzten Wochen in unseren Podcasts schon vielfach zu hören wegen der Euro 2024. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du gestern am Abend sowie ungefähr ganz Österreich und darüber hinaus das Spiel Österreich gegen Niederlande angeschaut hast, dass wir mit beachtlicher Leistung, würde ich sagen, gewonnen haben. Und wir können heute nur noch reintauchen und im Detail darüber reden, was nimmst du dir denn von dem Spiel gestern mit? Was ist da am meisten für dich rausgestochen und vielleicht auch, wer ist da am meisten für dich rausgestochen?
Also ich meine, das war natürlich eine ganz riesige Leistung, die die Nationalmannschaft gestern in Berlin abgeliefert hat. Wirklich schwierig, sich einzelne herauszupicken, denn ich glaube, so eine Leistung kann man wirklich nur über das Kollektiv erbringen. Ja. Dieses Match war, glaube ich, wirklich symbolhaft dafür, welches Selbstvertrauen der Teamchef Ralf Rangnick den Spielern eingeimpft hat. Ja.
Und mich hat am meisten beeindruckt, wie wir jeweils auf die Gegentore reagiert haben, dass wir nicht eingeknickt sind, dass wir weiter unser Spiel durchgezogen haben und jedes Mal auch wieder die Chance nach vorne gesucht haben.
Und er hat eine Aufstellung gebracht, die so nicht zu erwarten war. Bemerkenswert vor allem, wie vielen Spielern er das Vertrauen schenkt. Ja. Und es sind auch Spieler dabei, die man am Anfang vielleicht nicht so auf der Rechnung hatte. Wenn man jetzt ein Beispiel nennen will, zum Beispiel Alexander Prass, der spielt bei Sturm Graz, also in der österreichischen Liga, hat gestern in der Verteidigung gespielt, hinten links, und diese Position spielt er normalerweise gar nicht. Und er hat das gestern bravourös gemacht gegen eines der besten Teams der Welt. Also da sieht man schon, dass Österreich überraschen kann und dass die einzelnen Spieler in diesem Verbund über sich hinaus wachsen können. Ja. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Leopold Querfeld von Rapid, der ist 20 Jahre alt, hat noch nie so ein Riesenmatch gespielt auf so einem enormen Niveau und wird dann eingewechselt vor 70.000 Zuschauern, wo man eigentlich annehmen müsste, okay, der muss jetzt wahnsinnig nervös sein, und hat das dann super runtergebogen. Ja. War mehr als 30 Minuten auf dem Feld. Also welcher Trainer hätte sich das getraut, in dieser Situation so einen verhältnismäßig unerfahrenen Spieler zu bringen? Unterm Strich muss man sagen, Ralf Rangnick ist ein mutiger Mann.
Und ein erfolgreicher soweit. Und die Torschützen sollten wir auch nicht vergessen, oder?
Die Torschützen haben auch abgeliefert, sind aber natürlich dann Spieler, von denen man das natürlich eher erwarten kann, wie der Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer hat schon ein Champions-League-Finale gespielt, also das sind sehr erfahrene Spiele. Romano Schmidt ist Kapitän bei Werder Bremen. Das sind Spieler, denen man das schon durchaus zutrauen kann, ja.
Deine Kollegen aus der Sportredaktion waren bei dem Spiel auch vor Ort dabei und es gibt jetzt schon haufenweise Analysen, wo man noch im Detail eintauchen kann. Wir haben auch noch mit dem Kollegen Martin Schauhuber gesprochen, der war beim Spiel, ist jetzt auf der Zugreise zum nächsten wichtigen Spiel und hat uns noch einen Eindruck von der Stimmung im Stadion reingeschickt.
Im Stadion war die Stimmung natürlich auch begünstigt durch den Spielverlauf gestern durchaus österreichlastig, was bemerkenswert war, weil das war in den ersten zwei Spielen nicht so. Gerade gegen Polen war das eher ein Auswärtsspiel, wenn man jetzt mittig zwischen den zwei Fankurven gesessen ist. Gestern war es aber auch schon vor dem Führungstor, hat man schon eher das Gefühl gehabt, dass da mehr Österreicher als Niederländer sitzen. obwohl es für die Augen vom Stadion genau umgekehrt ausgeschaut hat. Da hat man glaubt, man ist in Amsterdam. Aber trotzdem, und natürlich dann, wie es dann Richtung Ende gegangen ist, wo dann nach und nach alle draufgekommen sind, dass es doch um den Gruppensieg geht, dass Polen ausgeglichen hatte, dann ist wirklich die Stimmung ans Sieden gekommen und mit Abpfiff sowieso.
Aber Philipp, Österreich hat ja gestern nicht nur gegen die Niederlande gewonnen, sondern ist Gruppenerster geworden. Jetzt war das natürlich das Thema heute am Vormittag, auch hier in der Redaktion. Und ich habe da teilweise auch so Vergleiche gehört. Das ist jetzt das neue Córdoba, diese große Fußballlegende, der Sieg gegen Deutschland. Mhm. Wie historisch war denn dieses bisherige Ergebnis jetzt schon?
Also das ist schon österreichische Sportgeschichte. Ja. Der Gruppensieg kommt sehr überraschend. Ja. Ich meine, Österreich wurde zwar da und dort als Geheimfavorit vor der Euro bezeichnet, aber dann schaut man sich die Kader von Frankreich und von den Niederländern an und fragt sich, okay, wie soll sich das ausgehen gegen diese Gegner? Ja. Und dass sich das ausgegangen ist und dass man die Gruppe als Erster beendet hat, das ist eine riesige Überraschung. Ja. Ich sage dir jetzt nur ein Beispiel, wir haben ein standardinternes Tippspiel, an dem du vielleicht auch mitspielst, ich weiß es nicht.
Ja. Noch nicht, aber vielleicht muss ich einsteigen.
Aber ich habe mir das ja heute nochmal angesehen und von den 50 Leuten, die da mitspielen, hat eine einzige Person auf Österreich als Gruppensieger gesetzt. Ja? Und ich glaube, das spiegelt das Verhältnis der Rollenverteilung ganz gut ab. Also das ist eine riesige Überraschung. Ja? Ist es vergleichbar mit Córdoba? Ja, ist es, weil Österreich hat damals, noch bevor man die Deutschen geschlagen hat, in einer Gruppe gespielt mit Brasilien, Spanien und Schweden. Auch nicht so schlecht. Ja? Und Österreich hat die Gruppe damals gewonnen. Ja? Und das ist mit der Leistung, die die Nationalmannschaft jetzt in Deutschland erbracht hat, durchaus vergleichbar. Ja. Da spielen wir auf einem ähnlichen Level. Ja.
Jetzt hätte diese Gruppe, in der Österreich sich 2024 durchgesetzt hat, den Spitznamen Todesgruppe bekommen im Vorhinein. Wirklich Weltmannschaften wie Frankreich oder die Niederlande waren da dabei. Wie hat es Österreich geschafft, sich in so einer Runde durchzusetzen?
Ja, ich glaube, Fußball ist ja nicht so einfach. Es ist eine komplexe Geschichte. Ja. Im Normalfall kann es relativ einfach sein, ja, weil es ist dann doch oft die Summe der Einzelteile, der 11 Spieler oder 15 Spieler, wie viele halt auch spielen. Ja. Meistens setzt sich der dann irgendwo oder irgendwann die individuelle Klasse durch und da gibt es eigentlich wenig, was man dagegen machen kann. Ja. Es gibt aber Ausnahmen, ja, und die sind dann meistens auf den Trainer zurückzuführen. Plötzlich macht eins und eins nicht mehr zwei, sondern macht drei und das ist offensichtlich gerade das, was bei Ralf Rangnick und dem österreichischen Team passiert. Ja. Sie bringen Leistungen, die man ihnen so eigentlich nicht zutrauen könnte. Ja. Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass Österreich in ein Achtelfinale bei der Europameisterschaft aufsteigt, weil Österreich zu den 16 besten Nationen Europas gehört. Ja. Was überraschend ist, ist die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, nämlich als Gruppenerster. Also das war auf keinen Fall zu erwarten. Ja. Es ist nicht so, dass wir nicht tolle Kicker hätten, aber die anderen beiden großen Nationen haben dann doch, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so aufdröselt, die besseren Fußballspieler. Ja. Nichtsdestotrotz hat sich Österreich da durchgesetzt und das ist natürlich zurückzuführen, ja, auf Opferbereitschaft, Teamgeist, Selbstvertrauen, Vertrauen des Trainers, da passt einfach die Chemie. Ja.
Man muss auch dazu sagen, selbst Frankreich, der Überfavorit, hat es nicht geschafft, gegen Österreich aus eigener Kraft ein Tor zu schießen im ersten Spiel. Jetzt die Niederlande haben wir auch besiegt. Diese großen Favoriten, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass Österreich unterschätzt worden ist, dass wir quasi über die Underdog-Route da uns jetzt vorbeigeschlichen haben?
Ja, also die anderen Mannschaften, die leben auch nicht hinterm Mond. Also die wissen schon, dass Österreich eine gewisse Qualität mitbringt. Die kennen auch ein paar Spieler von denen aus den großen Ligen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da Österreich maßlos unterschätzen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Noch ist das Turnier nicht vorbei. Ich meine, wir haben jetzt gesagt, okay, Frankreich spielt noch nicht auf Normallevel, aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Ja.
Wie du schon gesagt hast, gerade jetzt in den letzten Tagen und gerade jetzt hört man immer wieder so Meldungen eben über Ralf Rangnick, über den Wundertrainer und vor allem hört man auch über das Team von so einem starken Teamgeist, dass sie alle sich so gut verstehen, an einem Strang ziehen und so weiter. Wie außergewöhnlich ist denn bitte diese Form, in der sich das österreichische Team gerade befindet?
Ja, wir hatten das schon auch anders im österreichischen Team, wo das Gefüge nicht so gepasst hat. Ja. Jetzt scheint das wirklich reibungslos zu funktionieren. Jeder ist bereit, wirklich für den anderen alles zu geben. Also da passt schon einiges zusammen. Ich glaube, dass der Ralf Rangnick ein sehr gutes Teambuilding gemacht hat. Das ist jetzt natürlich im Nachhinein noch leichter zu sagen als im Vorhinein. Aber da scheint einiges geklappt zu haben. Und Österreich hatte auch mehrmals die Möglichkeit, jetzt in diesem Turnier sich das Selbstvertrauen nehmen zu lassen. Ja, also sind mit einem großen Selbstvertrauen angereist, aber es gab ja auch Rückschläge. Also das erste Spiel gegen Frankreich, wo sie 0-1 verloren haben, durch ein wirklich blödes Eigentor. Jedes Eigentor ist blöd, ja, aber es war halt wirklich eine unglückliche Niederlage. Ja. Und auch gegen Polen hatte man eine Schwächephase und gegen die Niederländer hat man zweimal den Ausgleich kassiert. Ja. Und trotzdem hat man sich von all diesen kleinen Rückschlägen nicht aufhalten lassen und ist immer wieder zurück ins Spiel gekommen bis hin zum Gruppensieg. Also das zeigt schon, dass da wirklich eine hervorragende Mentalität in der Mannschaft steckt, die auch wirklich daran glaubt, in Deutschland etwas Großes erreichen zu können.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Philipp, jetzt stehen wir mal im Achtelfinale. Nächste Woche am Dienstag wird das stattfinden, unser Spiel. Und im Vorfeld des Niederlande-Spiels hat es immer geheißen, je nachdem, wie es genau ausgeht, wird auch der Gegner dann noch variieren. Das heißt, jetzt die große Frage, gegen wen spielen wir denn jetzt in unserem Achtelfinale?
Das wissen wir noch nicht genau. Das entscheidet sich heute Abend. Es könnte die Türkei sein, es kann Tschechien sein oder es kann Georgien sein. Nach jetzigem Stand der Dinge ist der wahrscheinlichste Gegner die Türkei. Ein Gegner, gegen den wir erst kürzlich in einem Testspiel gewonnen haben, und zwar 6-1, also ein Kantersieg, wo der Gregoritsch 3 Tore gemacht hat. Sollte uns aber nicht in Sicherheit wiegen, weil das natürlich ein Testspiel war und das jetzt natürlich ganz andere Voraussetzungen sind. Nichtsdestotrotz geht Österreich, egal wer der Gegner ist, in dieses Achtelfinale wahrscheinlich als Favorit. Ja? Also das ist jetzt eine neue Situation und auf der Papierform müsste Österreich das gewinnen. Aber wir sehen ja, wie schnell Favoriten fallen können. Ja? Ja. Das hängt dann oft an einem seidenen Faden, steht auf des Messers Schneide, ein blöder Fehler und alles kann kippen. Also das wird so oder so eine harte Partie werden, ne? Keine Frage.
Aber das heißt, Österreich steht jetzt wirklich an einem Punkt, wo es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir ins Viertelfinale auch kommen.
Es ist auf jeden Fall allein durch den Gruppensieg wesentlich wahrscheinlicher, als es vor Turnierbeginn war. Ja? Die Chancen stehen gut, ja.
Und apropos Chancen, wir haben hier im Podcast ja schon mal deine Einschätzung gehört vor kurzem. Mein Kollege Scholt-Wilhelm hat da zum EM-Auftakt mit dir gesprochen und da hast du noch erzählt, dass die Quoten, dass Österreich die gesamte Euro am Ende gewinnen könnten, bei ca. 1:50 liegen, also jetzt nicht überragend hoch. Hat sich das jetzt geändert? Könnten wir das Ding jetzt tatsächlich komplett gewinnen?
Also die Quoten werden sich schon verbessert haben, allein dadurch, dass wir die Vorrunde schon überstanden haben und unter den 16 besten Nationen stehen. Den Pokal gewinnen, das ist ein großes Wort und noch ein sehr weiter Weg. Ich meine, da fehlen ja noch 4 Siege. Jetzt haben wir gerade mal 2 Siege hinter uns. Das ist natürlich nach wie vor unwahrscheinlich. Ja. Die anderen treten ja auch nicht mit Hobbyspielern an. Es spitzt sich immer mehr zu, es kommt immer mehr auf Kleinigkeiten an. Ja, man kann träumen, so wie alle 16 Teams, die im Achtelfinale stehen. Am Ende werden aber dann 15 Teams wieder aufwachen.
Wie schaut es denn da bei diesen anderen Teams jetzt aus? Du hast in der letzten Folge davon gesprochen, dass dein Turnierfavorit oder das Team, dem du die höchsten Gewinnchancen zuschreibst, das war Frankreich damals, glaube ich. Wie du schon gesagt hast, Frankreich hat jetzt bisher nicht die Mörderleistung gebraucht. Bleibt es dabei? Gibt es jetzt andere Favoriten, die uns noch entgegenkommen könnten im restlichen Turnierverlauf?
Ja, ich glaube, die Ausgangslage hat sich natürlich durch die bisher gezeigten Leistungen ein wenig verändert. Am Anfang waren tatsächlich Frankreich und England die Favoriten. Wir sehen jetzt aber, dass beide Mannschaften ein bisschen Probleme haben, Tore zu schießen. Das heißt, die Situation hat sich ein bisschen gewandelt. Ja. Spanien hat 3-mal gewonnen, Deutschland und Portugal haben auch sehr gute Leistungen gezeigt. Es kann sich wieder ändern. Ja. Es ist alles recht eng beisammen, auch mit den kleineren Teams. Ja. Wir glauben ja immer, dass wenn so ein großes Kaliber daherkommt, dass die dann die Kleinen zum Mond geschossen werden. Aber wir sehen ja, das passiert nicht. Man hat ganz wenig, ganz klare Partien gesehen. Der Rest ist wirklich eng beisammen. Ja. Ich meine, desto länger so ein Turnier läuft, desto wahrscheinlicher wird es dann doch, dass sich die großen Nationen durchsetzen, weil dann irgendwann auch mal die Belastungen und die Kaderbreite zur Geltung kommen, wo die größeren Nationen dann einen Vorteil haben. Ja.
Obwohl wir jetzt bei Österreich auch schon gesehen haben, obwohl einige Leute nicht von Anfang an aufgelaufen sind, eben auch, wie du gesagt hast, die zweite Reihe hat gut performt. Aber kann ich dir einen neuen Turnierfavoriten entlocken?
Ich wollte eigentlich bei Frankreich bleiben, weil ich mir treu bleiben will und ich traue es ihnen noch immer zu. Sie hatten ein bisschen Pech mit dem Nasenbeinbruch von Kylian Mbappé.
Der auf unsere Rechnung geht?
Ja, ungewollt, aber doch. Aber ich glaube, die sind natürlich noch in der Lage, sich zu steigern. Vielleicht haben sie die Vorrunde ein bisschen als Aufwärmphase betrachtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht noch einen Gang zulegen können.
Mhm. Wie schaut denn ein französisches Team so quasi in Top-Lage aus?
Naja, Frankreich ist Vize-Weltmeister, hat den Weltmeistertitel wirklich um einen Hauch verpasst, ist nominell wahrscheinlich der am besten besetzte Kader in Europa. Normalerweise ist es fast undenkbar, dass die nicht noch viel weiterkommen im Turnier. Ja. Aber sie werden sich deutlich steigern müssen. Also mit den bisher gezeigten Leistungen wird es schwieriger werden.
Wie wäre es, wenn Österreich ein zweites Mal gegen Frankreich antritt? Dann mit mehr Selbstbewusstsein als beim letzten Mal?
Ja, dann könnte man annehmen, dass Österreich vielleicht aus der ersten Partie noch ein bisschen was dazugelernt hat und mit noch mehr Selbstvertrauen gegen Frankreich antreten kann. Aber wir haben schon gesehen, dass Österreich sich in der Partie gegen Frankreich schon sehr schwer getan hat, zu Torchancen zu kommen. Also da stehen schon ziemliche Kaliber in der Verteidigung und das ist nicht einfach. In den entscheidenden Momenten braucht es dann auch einfach ein bisschen Glück. Und wir haben ja jetzt bei der Euro schon oft gesehen, ich meine, manchmal geht es um Abseitsentscheidungen, da geht es um 5 Zentimeter, ja. Von Glück oder Pech ein bisschen. Ja. Also ohne ein bisschen Dusel wird es nicht gehen. Es kommt dann immer auch ein bisschen in den entscheidenden Momenten auf das Quäntchen Glück an. Und es ist nicht undenkbar, dass Österreich Frankreich in einer zweiten Partie auch schlagen könnte.
Wenn du dir den weiteren Spielverlauf, den weiteren Turnierverlauf aussuchen, wünschen könntest, was wären so die coolsten Spiele, die du noch erwarten würdest, jetzt auch aus österreichischer Sicht, aber auch generell?
Also natürlich, aus unserer Sicht würde ich mir wünschen, dass Österreich im Finale steht, am besten gegen Deutschland. Ich glaube, das wäre würdig und recht. Und ich glaube, die Österreicher fühlen sich im Olympiastadion von Berlin sehr, sehr wohl. Das wäre ein absolutes Traumfinale aus meiner Sicht.
Ich habe jetzt fast so ein bisschen das Gefühl, ich meine, wie du schon gesagt hast, das Achtelfinale ist jetzt noch kein Weltrekord für Österreich, aber die letzten Jahre waren doch nicht so die fettesten Jahre für den österreichischen Fußball. Jetzt wirkt es irgendwie tatsächlich so, als würde es bergauf gehen. Man kann da wirklich stolz sein. Was ist das für dich für ein Gefühl als Sportredakteur? Wie schaust du auf diesen Höhenflug der österreichischen Mannschaft?
Ja, es ist auf jeden Fall für uns natürlich total erfreulich, wenn Österreich bei so einem Turnier weit kommt. Ja. Wir hatten ja vor 2 Jahren die Weltmeisterschaft in Katar, wo Österreich nicht dabei war, das ist dann halt natürlich für die Stimmung im Lande ein bisschen mau. Und wenn Österreich dabei ist, merkt man doch, dass sowohl bei der Arbeit als auch bei den Fans hier in Österreich doch ein Schwung durch die Menge geht. Ja. Und Deutschland ist uns natürlich auch sehr nah. Wir kennen die Stadien, die meisten österreichischen Spieler spielen in Deutschland. Also das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Jetzt muss man aber sagen, okay, es ist das Achtelfinale. Österreich stand bei der letzten Europameisterschaft auch im Achtelfinale, ist dort ausgeschieden gegen den späteren Europameister Italien. Also wenn wir das Ganze nochmal toppen wollen und das wirklich auf ein ganz, ganz neues Level bringen wollen, dann wäre das Erreichen des Viertelfinales natürlich ein wunderbarer Schritt dafür.
Und den Schwung gibt es ja auf jeden Fall schon. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel über Fußball geredet wie in den letzten Tagen, auch mit Leuten, die sonst nicht die vollen Fußballfans sind. Also nehmen wir die gute Stimmung mit und schauen wir, wo es noch hingeht für das österreichische Team. Philipp Bauer, vielen Dank dir mal wieder für den Einblick.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald.
Nach dem Viertelfinale.
Nach dem Viertelfinale, genau.
Hier gibt es jetzt dann gleich noch alle anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem darüber, an wen die wichtigsten Top-Jobs in der EU und der NATO gehen sollen. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr, egal ob es um Fußball geht, um Politik und Korruption oder was Österreich halt sonst noch beschäftigt. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann erzählen Sie am besten auch Ihren FreundInnen davon. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Jetzt geht's aber gleich weiter mit den Meldungen.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Egisto Ott, der ehemalige Verfassungsschützer und mutmaßliche russische Spion, ist aus der Haft entlassen worden. Die Begründung des Gerichts, es bestehe keine akute Tatbegehungsgefahr mehr. Zur Erinnerung, Egisto Ott war in die Causa rund um Jan Marszalek verwickelt und soll dazu beigetragen haben, dass hochsensible Informationen aus dem österreichischen Verfassungsschutz nach Russland gelangen. Deshalb sorgt seine Entlassung aus der Haft in Ermittlerkreisen aktuell auch für Verwunderung. Mehr Hintergründe zu Egisto Ott können Sie in früheren Standard-Podcasts nachhören. Die werde ich Ihnen noch in den Shownotes verlinken. Und die aktuellsten Infos finden Sie immer auf derstandard.at. Zweitens, jetzt ist es fast schon sicher, Ursula von der Leyen soll wieder EU-Kommissionspräsidentin, also die mächtigste Frau Europas werden. Sie muss dafür nur noch die größte Hürde überwinden, nämlich von der Mehrheit im EU-Parlament bestätigt werden. Diese Abstimmung wird frühestens in der dritten Juliwoche stattfinden. Auch andere Spitzenposten sind bekannt gegeben worden. Den Ratspräsidentenposten wird der Portugiese António Costa übernehmen und die liberale Estin Katja Kallas wird die EU Außenbeauftragte. Und auch im nordatlantischen Militärbündnis NATO gibt es Neuigkeiten. Dort soll Mark Rutte der nächste Generalsekretär werden. Mark Rutte war früher niederländischer Premierminister und übernimmt vom langjährigen NATO-Chef Jens Stoltenberg. Drittens, in wenigen Monaten wird in Österreich gewählt und die nächste Regierung muss sich mit dem Schnüren eines Sparpakets beschäftigen. Fast 12 Milliarden Euro müssen eingespart werden. Zum Vergleich, alleine heuer 2024 gibt die Regierung 11,6 Milliarden Euro nur für Bildung aus. Andere Länder wie Italien und Frankreich werden deutlich mehr sparen müssen als Österreich. Bei Deutschland dürften die Vorgaben aber moderater ausfallen, weil dort schon viel gespart wird. Die Vorgaben kommen von der EU-Kommission, denn von 2020 bis 2023 waren aufgrund der Corona-Pandemie die Vorgaben, wie viele Schulden ein Staat machen darf, ausgesetzt. Jetzt gilt wieder ein neues Regelwerk mit strengen Vorgaben. Und viertens, können Sie sich noch an den Film Freaky Friday vom Anfang der 2000er Jahre erinnern? Falls nicht, eine kurze Zusammenfassung. Da geht es um eine Psychotherapeutin und ihre Teenage-Tochter. Die beiden tauschen ihren Körper und müssen sich dann im Leben des anderen durchschlagen. Ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen als Kultfilm bezeichnen. Und jetzt, rund 20 Jahre später, kommt eine Fortsetzung. Die Hauptdarstellerinnen Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis sind wieder da und schon mittendrin in den Dreharbeiten. Zum genauen Inhalt des Films ist aber noch nichts bekannt. Erscheinen wird der Film im nächsten Jahr und die neuesten Updates dazu können Sie immer auf derstandard.at nachlesen, gemeinsam mit allem anderen zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast@derstandard.at. In dieser Folge von Thema des Tages haben Sie Audiozitate gehört von Servus TV, vom ORF und vom Österreichischen Fußballbund. Vielen Dank auch an meinen Kollegen Martin Schauhuber, der uns einen Eindruck aus Berlin nach Wien geschickt hat. In dieser Folge haben sonst noch meine KollegInnen Clarissa Donati, Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.